6 Sprünge, um bei der deutschen Hallenmeisterschaft zu gewinnen. 6 Versuche hat jeder Athlet beim Weitsprung. Jetzt ist einer bei mir im Studio, der brauchte nur den allerersten. 7,82 Meter im ersten Versuch. Die darauffolgenden 5 Sprünge waren allesamt ungültig. Alyn Kamara springt für den TSV Bayer Leverkusen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass er bei uns zu Gast hier bei Köln Campus ist. Alyn, was hast du dir gedacht, als klar war, dass du den Erfolg vom vergangenen Jahr, du hast nämlich letztes Jahr bei der Hallendeutschen Meisterschaft auch schon im Weitsprung gewonnen, dass du diesen Sieg mit nur einem einzigen gültigen Sprung wiederholen konntest?
Das ist im ersten Moment ist natürlich erstmal schön, dass man gewinnt. Aber auf der anderen Seite hat man immer noch einen zusätzlichen Anspruch an sich selbst und der ist dann die Leistung an sich, die dann schwarz auf weiß auf dem Papier steht und 7,82 Meter sind dann nicht das, was ich mir erhofft habe. Von daher waren die Gefühle sehr gemischt. Auf der einen Seite froh über den Sieg, auf der anderen Seite ein bisschen traurig über die reine Leistung in der Weite.
Aber glaubst du, das lag einfach, dass die Konkurrenz auch geschwächelt hat? Also war auch viel Glück dabei, denkst du?
Der Zweiter geworden ist, der war deutlich stärker einzuschätzen und hat im Vorfeld auch deutlich stärkere Leistung gezeigt. Und ich habe auch darauf gehofft, dass wir uns einen spannenden Zweikampf liefern können, wie auch so oft im Sommer. Das ist leider ausgeblieben. Wir kamen beide nicht so zurecht mit unserer Technik an diesem Tag.
Viele ungültige Sprünge, das passiert dir jetzt nicht zum ersten Mal. Was glaubst du, woran liegt das?
Diese Hallensaison ist so ein bisschen verflixt. Ich bin sehr schwierig aus dem Wintertraining in die Hallensaison gekommen und mir fehlt noch so ein bisschen das Gefühl fürs Laufen. Und wenn das Gefühl fehlt, dann wird es schwierig im Wettkampf die Anläufe so zu gestalten, dass die einen einheitlichen Rhythmus haben und deswegen werden die Sprünge dann oder die Versuche sehr oft ungültig.
Wie gehst du da vor? Also ich kenne das noch, ich studiere ja auch Sport und da gehen wir dann auch Weitsprung und alles Mögliche machen wir dann auch. Und uns wurde mal gesagt, ja, man soll halt einfach mal ausprobieren. So, und es gibt so eine ungefähre Richtlinie und da macht man sich einfach eine Markierung. Wenn es nicht passt, 1 Zentimeter vor, 10 Zentimeter zurück, bis es dann passt. Wie gehst du da vor?
Ja, im Grunde genommen ist das für den Einstieg schon mal richtig. Aber wenn man das immer wieder macht, dann entwickelt man ja auch einen gewissen Grad an Schnelligkeit, Kraftwerte steigern sich etc. Und da muss man immer noch auf die gegebenen äußeren Faktoren Einfluss nehmen und nicht zu vergessen ist die eigene intrinsische Motivation. Und umso höher die eigene Motivation ist, jetzt weit zu springen, umso größer ist die Gefahr, dass der Anlauf ungültig wird. Dann müsste man eher zurück. Und da gilt es, so eine Balance zu finden aus nicht zu viel wollen und nicht zu wenig und immer wieder über die Jahre hinweg versuchen, den gleichen Rhythmus beizubehalten. Ich versuche das mal so ein bisschen mit dem Benutzen der Tastatur zu beschreiben. Wenn man auf einmal an einem anderen Laptop sitzt, dann trifft man nicht mehr ganz die Buchstaben. Mhm. Das liegt daran, dass jede Marke so ein bisschen anders die Tasten anordnet, also von dem Abstand der Tasten. Und so ist es halt auch im Weitsprung, dass wir jedes Mal versuchen müssen, die gleiche Taste zu treffen. Und wenn das nicht gelingt, dann wird es halt ungültig.
Der Vergleich gefällt mir, aber ist es nicht so, dass die Absprungblöcke standardisiert sind und überall gleich? Oder ist es einfach auch das ganze Surrounding, das Gefühl, dann immer wieder was anderes in einer anderen Halle?
Spielt alles zusammen. Also ich glaube, es gibt keinen Mensch, der morgens aufsteht und sich genauso fühlt wie am Tag vorher. Da geht es ja schon mal los. Was habe ich gegessen? Wie habe ich geschlafen? Wie ist die Drucksituation? Worum geht es im Endeffekt? Für mich persönlich, wie sind Freunde, Familie im Vorfeld? Wie ist die Konkurrenz? Wie ist das Wetter? Und das spielt alles zusammen. Und dann gibt es noch unterschiedliche Beläge, die den Anlauf schneller oder langsamer machen. Man federt mehr, man federt weniger. Und das sind alles Faktoren, die da zusammenspielen. Und am Ende muss man versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen und dann immer die gleiche Anlaufgestaltung zu machen.
Dein großes Ziel heißt Olympia in Rio de Janeiro diesen Sommer. Was muss passieren, dass du diesen Sprung, Achtung Wortspiel, diesmal schaffst?
Ich habe mich ja qualifiziert und das relativ unerwartet. Es war so ein kleiner Traum, schon von Kindesalter an bei den Olympischen Spielen zu starten. Mhm. Und dann habe ich einen Disziplinwechsel gemacht, 2010. Und habe 2012 gar nicht damit gerechnet, mich überhaupt qualifizieren zu können. Habe es dann geschafft. Und bin sogar recht positiv daraus, bin als 21. hin, als 17. nach Hause, also ich war glücklich. Und jetzt Rio ist meine eigene Zielsetzung natürlich eine andere. Da würde ich gerne den Sprung unter die Top 8 schaffen. Das ist mein großes Ziel. Inwieweit das realistisch umsetzbar ist an dem Tag X, werden wir dann sehen. Die Top 20 der Welt sind alle in der Lage, eine Medaille zu erringen. Und von daher muss man das alles erstmal ein bisschen sachlich und vernünftig angehen. Und dann am Ende schauen wir, wer die besten Nerven hat.
Alain, du bist Sportsoldat. Was genau bedeutet das?
Ja, Sportsoldat bedeutet, dass ich bei der Bundeswehr angestellt bin und für meinen Sport freigestellt werde, muss aber jedes Jahr gewisse Dienste auch absolvieren, Sanitätsdienst, ich muss schießen gehen und dann gibt es ja noch andere Kurse wie ABC-Alarm etc., die jeder Soldat einmal im Jahr machen muss, die muss ich auch machen und darüber hinaus musste ich ganz normal die allgemeine Grundausbildung machen und zusätzliche Beförderungsmaßnahmen, wie zum Beispiel den Unteroffizierslehrgang oder den Feldwebellehrgang. Das ist eine Institution, also die Bundeswehr als Institution, als Arbeitgeber ist in der Lage, Sportler zu fördern, genauso wie die Landes- und Bundespolizei, um Sportlern die Möglichkeit zu geben, ihren Sport professionell auszuüben, die in einer Sportart unterwegs sind, die jetzt nicht so krass wie der Fußball im Rampenlicht stehen und dadurch extreme Gehälter ausgezahlt werden.
So eine deutsche Hallenmeisterschaft gewinnt man ja nicht mal nebenbei und auch für Olympia qualifiziert man sich mal eben so. Da steckt viel Training und harte Arbeit dahinter. Auf deinem Leistungsniveau lässt sich da schon Geld mit Sport verdienen?
Ja, also auf der einen Seite durch die Bundeswehr. Das ist mein erster Geldgeber. Und auf der anderen Seite bekommt man Bezüge vom Verein, die sich im Rahmen von einer Aufwandsentschädigung bewegen. Und dann gibt es auch Preisgelder, je nachdem, in welcher Meetingkategorie man springt, fallen die größer oder geringer aus. Es reicht jetzt momentan zum Leben, aber es ist nicht so, dass ich nach meiner sportlichen Laufbahn keinen anderen Beruf mehr absolvieren oder ausführen muss. Von daher gilt es nebenbei auch noch eine Berufsausbildung abzuschließen, ob die jetzt in Form von einer praktischen...
Was ist das bei dir?
Ich bin momentan beim TÜV Rheinland in der Marketingabteilung und versuche dort einen Fuß in die Tür zu bekommen und möchte jetzt dann nach den Olympischen Spielen meinen Master machen, im Idealfall im Bereich Marketing, um dann Richtung 2019, 2020 dann auch einen Abschluss zu haben, mit dem ich mich dann später bewerben kann. Weil Sport alleine als Bewerbungsunterlage reicht nicht.
Das heißt, du trainierst für Wettkämpfe, springst Wettkämpfe, bist bei der Bundeswehr und arbeitest nebenbei noch oder versuchst da, wie du gesagt hast, deinen Fuß in die Tür zu setzen. Wie sieht da dein Zeitplan aus? Wann machst du was? Wie ist das geregelt?
Im Training bin ich relativ frei, weil ich das Glück habe, einen Trainer zu haben, der Vollzeittrainer ist und deswegen in der Regel von 9 Uhr morgens bis 18, 19 Uhr am Abend auf der Anlage ist und nur eine kurze Mittagspause macht. Ich habe das so geregelt, dass ich mit meinem besten Freund morgens um 9 Uhr mit dem Training beginne. Dann sind wir je nach Trainingsstand, ob es jetzt Winter- oder Sommertraining ist, dann zwischen 12 und 14 Uhr beschäftigt. Dann wird Mittag gegessen und danach fahre ich dann in der Regel zum Arbeitgeber in meinem Praktikumsbereich und dann kommen abends nochmal entweder Physiotherapie oder Arztbesuche und die Regeneration, der so jetzt außerhalb des Schlafs, die gehört eigentlich auch noch zum Training, die kommt dann manchmal ein bisschen zu kurz. Da muss man dann versuchen, die Balance zu halten. Und von daher sind dann die Wochenenden meistens immer mit Nichtstun gelistet in meinem Kalender.
Irgendwann muss man ja auch mal entspannen.
Richtig.
Was steht als nächstes an? Also Rio im August, das ist klar. Was gibt es bis dahin noch?
Wir fliegen jetzt Mitte bis Ende März nach Südafrika. Klingt immer schöner, als es ist. Natürlich ist das Wetter toll und die Landschaft auch atemberaubend. Aber das Training, was dort bevorsteht, ist sehr kräftezehrend. Und von daher werde ich nicht so viel vom Land mitbekommen. Und dann geht es einen Monat später nochmal in die Türkei nach Belek. Da wird dann auch nochmal unter besseren klimatischen Bedingungen trainiert. Und Mitte Mai geht dann die Saison los und im Endeffekt heißt es dann schon im ersten Wettkampf alles oder nichts, weil wir nur knappe 6 bis 7 Wochen Zeit haben, uns zu qualifizieren. Das heißt, es sollte keine Krankheit oder Verletzung dazwischen kommen, weil sonst wird es schwierig.
Da drücken wir dir hier bei Köln Campus natürlich alle Daumen, dass du das schaffst. Ich verpflichte dich jetzt einfach mal, dass du nochmal bei uns vorbeikommst. Kurz vor Olympia oder nach Olympia, dann sprechen wir nochmal. Danke, dass du da warst und natürlich auch dir, Alain Kamara, viel Erfolg.